Deutschlandfunk 8.09 Uhr, die Verkehrslage, zurzeit keine Meldungen. Deutschlandfunk, das Programm bis 11:30 Uhr, anschließend am Sonntagmorgen. Um 8.30 Uhr hören Sie Klaviermusik von Mozart. Um 10.05 Uhr übertragen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Thaddäus in Augsburg.
Deutschlandfunk am Sonntagmorgen.
Hören Sie heute eine Sendung der Evangelischen Kirche. Brief an meine Enkel von Regine Hildebrand.
Liebe Antonia, liebe Cäcilie, lieber Franz. Ich sitze auf der Terrasse unseres Mehrgenerationenhauses kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Der Himmel ist blaugrau mit rosa angestrahlten Wolken. Der See spiegelglatt. Drei Fledermäuse flattern schon über die Bäume. Es ist Frieden. Ihr, meine drei Enkelkinder, schlaft schon behütet. Ihr seid ein Teil der vier Generationen, die auf unserem Familiengrundstück gemeinsam leben. Vor mir liegen die Fotoalben aus der Zeit, in der ich so klein war wie ihr und von der Zeit, als eure Mutter so alt ward wie ihr. Welch enorme Unterschiede zur jetzigen Zeit. Als ich 2 Jahre alt war, wie Cäcilie jetzt, war Krieg. Wir waren aus Berlins Zentrum, unserem Zuhause, evakuiert aufs Land in den Wartegau. Kurz danach wurden wir ausgebombt, so gut wie alles, was wir besessen hatten, war weg. Auch alle Fotos unserer Familie. Ich habe jetzt nur noch die zusammengesammelten Reste aus der Verwandtschaft vor mir. In Antonias Alter erlebte ich Flucht und Kriegsende. Rückkehr nach Berlin, Noteinquartierung in 1,5 Zimmer, Klo unter der Treppe im Hausflur, Beginn mit nichts. Als ich 8 Jahre alt war, wie es Franz jetzt ist, war Deutschland durch das Entstehen zweier Staaten, der Bundesrepublik und der DDR, für Jahrzehnte gespalten. Wir waren im Osten. All die frühen Jahre meiner Kindheit waren geprägt durch relative Not, Dürftigkeit, Bescheidenheit, wie sie in der Nachkriegszeit allgemein war, aber gleichzeitig auch durch große Hilfsbereitschaft innerhalb der Familie, des Freundeskreises, starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und große Freude an vielen kleinen Dingen. Die Improvisation, die Fantasie war gefordert bei den jämmerlichen Verhältnissen, wenn man es sich schön machen wollte. Das Wirtschaftswunder erreichte uns in Ost-Berlin und Ostdeutschland nicht. Es ging für uns sehr bescheiden aufwärts. Als eure Mutter geboren wurde, stand die Mauer in Berlin schon 8 Jahre. Deutschland war nun wirklich so gespalten, dass wir Ostler Westdeutschland und sogar West-Berlin nur noch von fern sehen, aber nicht erreichen konnten. Wir lebten, weiß Gott, nicht in physischer Not, aber in bescheidenen Verhältnissen, wie sie in der DDR der 70er Jahre üblich waren. Improvisation war wieder angesagt, ob beim Wohnung renovieren, beim Wasserhahn instand halten, bei der Ausgestaltung von Feiern oder dem Erwerb passender Geschenke. Das war immer eine kleine Problembewältigung, die zur Befriedigung und Freude führte, wenn man sie gepackt hatte. Und wenn die Westpakete mit abgelegten Anziehsachen für Kinder oder Eltern kamen, war Frohsinn angesagt. Es wurde anprobiert und sortiert. Die Reste bekamen die Bekanntschaft, die sich auch freute. Also auch damals wuchsen die Anspruchsbäume nicht in den Himmel. Und dazu kam, dass die politische Repression uns unsere Verwandtschaft und unsere Freunde, die allesamt dem System sehr skeptisch gegenüberstanden, zu einer Art kleiner Notgemeinschaft zusammenschweißte. Unsere Nischen, zum Beispiel die Berliner Domkantorei, in der fast alle Familienmitglieder und viele Freunde jahrzehntelang mitsangen, gab uns menschliche, geistliche und künstlerische Heimstatt, Freude und Zufriedenheit, trotz aller widrigen Umstände oder vielleicht auch wegen aller widrigen Umstände. Und da sind wir bei dem springenden Punkt. Ihr, meine Enkelkinder, seid nach der Wende geboren, hineingeboren in das wiedergeeinte Deutschland. Eine tolle Zeit, ein großes Glück. Wir konnten uns zum Beispiel gemeinsam ein Mehrgenerationenhaus bauen auf unserem Familienwochenendgrundstück, das wir schon 30 Jahre besitzen. Aber der Bau eines Hauses war immer jenseits unserer Möglichkeiten. Jetzt geht eben vieles. Ihr seid schon in etliche Länder Europas gereist, nach denen wir uns Jahrzehnte gesehnt haben. Ihr bringt mit 2 bis 4 Jahren eure Lieblings-CDs zum Klingen. Mit 8 Jahren sitzt ihr am Computer und holt euch jedwede Information oder macht Spiele, wo in meiner Kinderzeit nur Geschichten erzählt und Lieder gesungen wurden, wo eure Mutter sich an 2 bis 3 Schallplatten für Kinder, zum Beispiel die Weihnachtsgans Auguste, jahrelang gefreut hat und noch heute freut. Oder Massen von Videos und x Fernsehprogramme jetzt. Statt 10 Super 8 Märchenfilmen, die man parallel zum Gucken erklären musste und die jeden Geburtstag verschönt haben. Oder Gestaltung von Kindergeburtstagsfeiern heute mit irre vielen Geschenken für das Geburtstagskind und gleichzeitig so vielen Preisen für die Gäste, dass einem schlecht wird. Oder Süßigkeiten oder Kleidung. Wir sind eine Konsumgesellschaft mit enormem Anspruchsdenken geworden. Und wir brauchen das richtige Maß dafür. Ich wünsche euch ganz viel Gutes. Aber gerade deswegen wäre es mir manchmal lieber, die vielen, vielen Angebote wären beschränkter, die Versuchung wäre limitiert. Denn das richtige Maß zu finden ist offenbar schwer. Durch die Wende, scheint mir, sind wir Ostler von einem Extrem ins andere geschossen und haben das richtige Maß, das wir brauchen, wieder verfehlt. Beispiel: Wir wollten die Freiheit des Wortes, der Meinungsäußerung, weil in der DDR jeder kritische Ansatz unmöglich war. Jetzt kann jeder so gut wie alles sagen. Auch das übelste Zeug oder den größten Mist, das ist sein Recht. Für mich wird die gewünschte Freiheit des Wortes damit geradezu pervertiert. Und so ist es in vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Wie kann man da helfen in dieser Zeit? Als erstes kommt das bewährte, erprobte Rezept aus DDR-Zeiten. Tue das, was du für richtig hältst, in deiner Familie, deinem Freundeskreis, deinem Kollegenkreis. Lebe das richtige Maß vor. Als evangelische Christen hatten wir damals in der DDR durch unsere Gemeinden und unsere Kirche den festen Grund für das richtige Maß. Ich wünsche es auch für euer Leben. Ja, alle Lande dazu. wann die bescheidenere, nicht so auf Anspruchsbefriedigung und Fun orientierte, verantwortungsbewusstere Lebensart ein? Ganz schlicht erstmal in der Familie im engeren Umfeld. So ein Mehrgenerationenhaus ist dazu sehr gut geeignet. Und wenn wir alle gemeinsam im Sommer wieder nach Rumänien zu unseren Verwandten fahren, wird aus eigenem Erleben und eigener Anschauung ganz selbstverständlich deutlich, dass man mit wesentlich weniger Ausstattung in Anführungsstrichelchen auch ein erfülltes Leben führen kann. Ich wünsche mir, dass es uns besser als bisher gelingt, aus unseren Städten und Dörfern integrierte Sozialgemeinden zu machen. Ärmere und Reichere, Behinderte und Gesunde, Alte und Junge, Benachteiligte und Bevorzugte leben gut geplant, dicht zusammen und lernen es schon im Kindergarten ganz selbstverständlich, miteinander auszukommen. Natürlich sich auch auseinanderzusetzen, aber sich eben auch gegenseitig zu helfen. Und sie lernen, verantwortlich zu handeln. Wenn uns das im Kleinen gelingt, ist mir auch um das Ausstrahlen, das Multiplizieren nicht bange. Zum Beispiel nach Rumänien, zum Beispiel nach Osteuropa. Und damit sind wir beim Ausbau einer starken Europäischen Union, die ihr unbedingt braucht, um sicher im neuen Jahrhundert leben zu können. Ist es völlig dunkel geworden bei uns am See. Nun schlafen nicht nur die Jüngsten, sondern auch die Alten. Und friedlich ist es immer noch. Hoffentlich noch sehr lange, auch für euch, meine Enkel.
Am Sonntagmorgen hörten Sie Brief an meine Enkel von Regine Hildebrandt. Die redaktionelle Verantwortung hatte der Senderbeauftragte der Evangelischen Kirche, Pfarrer Klaus Müllering.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Claudia Sanders am Mikrofon. Einen schönen guten Morgen. Neonazis demonstrieren vor dem Brandenburger Tor. Bilder, die um die Welt gehen. Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es, solche Spektakel in Zukunft zu verhindern? Fragen dazu gleich an den Berliner Innensenator Eckhard Wertebach. Kurzgeschorene Haare, Springerstiefel, wehende Fahnen vor dem Brandenburger Tor. Wieder haben Rechtsextreme einen symbolträchtigen Aufmarsch in Berlin organisiert und wieder gingen diese Bilder um die Welt. Und eine weitere Demonstration dieser Art ist schon angekündigt, am 1. Mai soll sie stattfinden. Vor dieser Sendung sprach ich mit dem Berliner Innensenator Eckhard Wertebach, CDU. Als erstes fragte ich ihn, wie er solche Demonstrationen von Extremisten denn in Zukunft verhindern will.
Zunächst einmal kann ich solche Demonstrationen nach dem geltenden Recht nicht verhindern. Das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht haben haarklein das Versammlungsrecht ausgeprägt durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Brockdorf-Urteil nachvollzogen wonach ich nur dann erfolgreich eine Demonstration verbieten kann, wenn ich zuvor verlässlich sagen kann, dass es zu Straftaten kommen, also zu Verletzungen des Strafgesetzbuches kommt, erst dann kann ich eine solche Demonstration verbieten. Da ich am 12. März oder für die Veranstaltung am 12. März keine solche Informationen zuvor hatte, ich darf nochmal betonen, es kommt nicht darauf an, dass irgendwo in der Stadt Straftaten im Zusammenhang mit der Demonstration begangen werden, sondern es kommt darauf an, dass die Straftaten aus dem Aufzug heraus begangen werden, dass also die NPD-Leute solche Straftaten begehen. Wenn ich solche Informationen nicht habe, hat das Verwaltungsgericht gesagt, können Sie mein Verbot nicht rechtfertigen, nicht bestehen lassen. Es sei denn, ich würde die NPD verbieten. Ich darf aber darauf hinweisen, dass die NPD als Partei nicht von mir oder vom Senat verboten werden kann, sondern nur vom Bundesverfassungsgericht. Und das ist ein außerordentlich langwieriges Verfahren. Wir haben zweifellos darauf hinweisen können, dass diese Veranstaltung das friedliche Zusammenleben der Völker beeinträchtigt im Sinne des Grundgesetzes. Wir haben darauf hinweisen können, gestützt auf eine Stellungnahme des Außenministers, dass die auswärtigen Belange der Bundesrepublik Deutschland durch solche Demonstrationen erheblich beeinträchtigt werden. Es wird in Amerika darüber berichtet. Ich habe zufällig am Wochenende mit Amerikanern, die hier in Berlin waren, gesprochen. Die haben es nicht für möglich gehalten, dass eine solche Demonstration von Rechtsextremisten in Berlin und dann auch am Brandenburger Tor stattfindet. Wir haben überall auf all das hingewiesen, aber das Gericht hat gesagt, diese Verfassungsgrundsätze seien nicht rechtserheblich oder nur unerheblich im Sinne des Versammlungsgesetzes. Ich brauche den Nachweis, so haben die Richter gesagt, dass diese Demonstrationen die öffentliche Sicherheit dadurch gefährden, dass Straftatbestände unseres Strafgesetzbuches verletzt werden. Und solche Informationen hatte ich nicht, habe sie auch nicht gehabt bis unmittelbar vor der Demonstration.
Herr Wertebach, muss es denn dann ausgerechnet dieser Ort sein, das Brandenburger Tor, das so symbolträchtig ist und was genau diese Bilder liefert in aller Welt, die wir offenbar vermeiden wollen?
Weiß Gott nicht, das war auch meine Überzeugung. Aber das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht haben uns also bestätigt, dass symbolträchtige Orte, welcher Art auch immer in Deutschland oder in Berlin, durch das Versammlungsrecht nicht geschützt sind, sondern doch dürften solche Demonstrationen stattfinden, wenn es denn die Extremisten wollten.
Der Berliner Innensenator war das, Eckhard Wertebach, und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Österreichs Unternehmen setzen ihr Personal und ihre Zeit viel schlechter ein, als sie das könnten. Nach dem Ergebnis einer Untersuchung verstreichen im Durchschnitt mehr als 90 Arbeitstage im Jahr ungenutzt. Seit 1998 ist diese Tendenz steigend. Die Fehlerquelle, sagt die Studie, liegt hauptsächlich beim Management. Katja De Gennaro informiert.
Rund 500 Milliarden Schilling an Umsätzen entgehen den heimischen Unternehmen jedes Jahr, weil sie ihr Potenzial nicht zur Gänze ausschöpfen. Hauptgrund ist laut einer Studie der Beratungsfirma Chipin & Partner die fehlende Planung. Die zweite Ursache ist die Vernachlässigung der Führungsaufgaben. Erst an dritter Stelle steht die mangelnde Arbeitsmoral des Personals. In den Führungsetagen wird zu viel Zeit mit Sitzungen und Verwaltungsaufgaben verbracht. Die Manager verlieren so den Blick für die echten Probleme des Betriebs. Laut der Chipin-Studie ist den Unternehmen ihr Produktivitätsmangel bewusst. Sie versuchen, durch technische Aufrüstung gegenzusteuern. Doch das allein kann die Führungsmängel nicht wettmachen, warnt der Unternehmensberater Alois Chipin.
Man meint, die Technologie ersetzt Führung. Und nichts könnte falscher sein.
Chipins dringendster Rat an die Unternehmen, die Führung muss den Überblick bewahren. Transparenz sorgt für Ordnung.
Solange man die Dinge nicht beurteilen, objektiv beurteilen kann, wo man steht gegenüber dem, wo man eigentlich stehen sollte, ist es schwer, auch ordentlich zu führen und auch die richtigen Initiativen zu setzen und die Initiativen auch richtig zu beurteilen.
Tipp Nummer 2, eindeutige Ziele für jeden Mitarbeiter festlegen. Nur so kann man das Personal motivieren und seine Leistung wirklich messbar machen. Regel Nummer 3, vorausdenken statt hinterherlaufen. Das Management muss seine Energien darauf verwenden, Pannen und Engpässe erst gar nicht entstehen zu lassen. Eine 100%ige Produktivität, sagt Chipin, kann kein Betrieb erreichen. Doch von den mehr als 90 Arbeitstagen, die pro Jahr in einem österreichischen Betrieb verloren gehen, könnten durch ein gutes Management gut 60 wieder wettgemacht werden.
Katja De Gennaro hat berichtet. 7:45 ist es jetzt gleich Zeit für unser
Journal Panorama.
In der heutigen Budgetdebatte des Nationalrates ist es, wie wir zu Beginn des Abendjournals ja schon gehört haben, erwartungsgemäß zu harten Kontroversen um den ersten schwarz-blauen Staatshaushalt gekommen. Hannes Eigelsreiter hat für Sie die Debatte zusammengefasst, die Nationalratspräsident Fischer um 10 Uhr Vormittag eröffnet hat.
Der einzige Punkt der Tagesordnung der heutigen Sitzung lautet: erste Lesung der Regierungsvorlage betreffend das Bundesfinanzgesetz für das Jahr 2000 samt Anlagen. Wir gehen in die Debatte ein, maximale Redezeit 20 Minuten.
Doch vor allem die Erstredner der Parteien, die Clubobleute, nützten die Gelegenheit, im Vorfeld des EU-Gipfels in Lissabon die Causa Prima neuerlich zu thematisieren. Dabei ging es um das Scheitern des von der Regierung erhofften gemeinsamen österreichischen Schulterschlusses gegen die Sanktionen der 14 EU-Staaten. SPÖ-Klubobmann Alfred Gusenbauer bezeichnete den Brief von Bundespräsident Thomas Glestil an den portugiesischen Ratsvorsitzenden Guterres als ausgezeichnete Initiative. Die Reaktion des freiheitlichen Klubobmannes Peter Westenthaler ließ nicht lange auf sich warten.
Wir stellen Parteipolitik vor Staatspolitik und das lehnen wir entschieden ab, Herr Kollege Gusenbauer.
ÖVP-Klubobmann Andreas Kohl holte bei seiner anschließenden Rede zu einem Rundumschlag gegen die Opposition aus.
Hier möchte ich jetzt ohne Dramatisierung feststellen, Herr Dr. Gusenbauer, wir nehmen zur Kenntnis. Für Sie sind die Sanktionen der 14 Dr. Gusenbauer, habe ich gesagt, ja. Die Sanktionen, ich habe gar nicht gewusst, dass Sie auch schlecht hören. Da habe ich immer gemeint, Sie verstehen schlecht. Aber Sie auch schlecht hören, das ist interessant. Die Sanktionen der 14, haben Sie gesagt, sind verständlich. Sie sind politisch gerechtfertigt und sie sollen andauern. Ich nehme das zur Kenntnis. Der Patriot van der Bellen geht auch davon aus, dass die Sanktionen gerecht sind. Und dass sie andauern sollen. Ich würde aber sagen und bitte herzlich bitten, könnten Sie nicht die Interessen Ihrer politischen Partei endlich einmal hinter das Schicksal dieses Landes stellen und Österreich vorantragen, rot-weiß-rot?
Wer die Sanktionen der 14 rechtfertige, gerate in den Verdacht, sie erbeten zu haben, so Kohl. Der grüne Bundessprecher Alexander van der Bellen wiederum verwies auf Kaiser Wilhelm II., der bereits 1914 erklärt habe, er kenne keine Partei mehr, er kenne nur noch Deutsche. Jetzt versuche die ÖVP, das einzufordern. Van der Bellen.
Sie versuchen zu argumentieren, wer nicht für die Regierung ist, nämlich für diese spezielle Bundesregierung aus ÖVP und FPÖ, der ist gegen Österreich. Und das ist ja ein Schwachsinn, Herr Kollege Kohl. Was Patriotismus ist, das lasse ich mir von Ihnen noch lange nicht vorschreiben.
Schließlich gewann aber dann doch noch das Thema Budget die Oberhand. Erwartungsgemäß kam es in der Debatte darüber zu einer harten Kontroverse zwischen Opposition und Regierung. SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer warf ÖVP und FPÖ vor, mit dem Budget 2000 vor allem den kleinen Leuten in Österreich tief in die Tasche zu greifen.
In diesem Sinne ist natürlich auch die Initiative des Bundespräsidenten absolut in Ordnung und ist hilfreich. Ich hoffe, sie wird auch die Wirkung entfalten bei den 14 anderen. Es geht darum, dass wir vor Lissabon klar und eindeutig sagen, diese Maßnahmen der 14, die man nicht trennen kann von den Folgemaßnahmen, die andere Veranstalter, Einlader oder wer immer gesetzt haben, sind unberechtigt, sie schaden der europäischen Sache, sie schaden nicht nur uns Österreichern, sie schaden auch der europäischen Idee. Je klarer das gesagt wird, umso besser, für uns und für die europäische Idee.
Da muss ich mich gleich am Beginn unseres Einstieges für einen kleinen Fehler entschuldigen. Sie haben es sicher bemerkt, das war nicht Alfred Gusenbauer von der SPÖ, sondern ganz unzweifelhaft der Bundeskanzler Wolfgang Schüssel. Er hat auch zum Thema Sanktionen der 14 EU-Staaten Stellung genommen und an alle Parteien den Appell gerichtet, eine andere Sensibilität im Umgang mit der Sprache zu entwickeln. Jetzt aber wirklich Alfred Gusenbauer und das Thema Budget. Er hat, wie gesagt, erwartungsgemäß harte Kritik an der Regierung geübt und vor allem gesagt, dass die Regierung den kleinen Leuten das Geld aus der Tasche zieht.
Wenn man nur die publizierten Zahlen, die auch heute schon in den Medien kursieren, nimmt, dann wird man feststellen, dass ganz kräftig zur Kasse gebeten werden die Autofahrer, dass ganz kräftig zur Kasse gebeten werden die privaten Haushalte über eine Erhöhung der Strompreise, dass ganz kräftig zur Kasse gebeten werden alle Österreicherinnen und Österreicher, die irgendwelche gebührenpflichtigen Ausweise von der Republik erhalten wollen. Das ist Ihr Verständnis von sozialer Gerechtigkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie haben sich für ein einseitiges Abkassieren statt für ein Reformieren entschieden und das wird heute auch von allen Kommentatoren bestätigt.
Er sehe keine Strukturreformen und nur einmal wirksame Maßnahmen, so Gusenbauer, der in der Folge die gestrige Aussagen von Finanzminister Grasser erwähnte, wonach die Österreicher von gewissen Annehmlichkeiten Abschied nehmen müssten. Für ihn seien aber das Heizen von Wohnungen oder das tägliche Pendeln zum Arbeitsplatz keine Annehmlichkeiten, sondern Lebensnotwendigkeiten, sagte der SPÖ-Klubobmann in Anspielung auf die Strompreiserhöhung und die Anhebung der motorbezogenen Versicherungssteuer.
Ich sage Ihnen aber gerne, was ich unter Annehmlichkeiten verstehe. Wenn Sie sagen, wir sparen in erster Linie bei uns selbst, habe ich in den letzten Wochen davon außerordentlich wenig gehört. Von Ihnen habe ich wochenlang in erster Linie gehört, dass das Gehalt, das Ihnen die FPÖ als Finanzminister zugestehen wollte, zu gering sei und dass Sie mehr als 60.000 Schilling netto verdienen wollen. Von einem Kollegen, der inzwischen aus der Regierung ausgeschieden ist, habe ich gehört, dass er mit einem BMW nicht auskommt und einen Jaguar haben will. Das sind die Art von Annehmlichkeiten, über die wir von Ihnen gehört haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Budget ist aber erst der erste Schritt. Der erste Schritt der gewaltigen Belastungswelle, wo das dicke Ende wahrscheinlich erst im Herbst mit dem Budget 2001 kommen wird. Und auch wenn Sie sich dazu entschlossen haben, zu einer umfassenden Sprachverschleierung anzutreten und bei Ihnen jetzt Steuererhöhungen Anpassungen heißen, so wie normalerweise auch einzelne zynische Unternehmer, wenn sie jemand entlassen, von Freisetzungen sprechen, ändert das an der Substanz überhaupt nichts.
ÖVP-Klubobmann Andreas Kohl sprach von einem historischen Tag, an dem das erste Budget mit einem christdemokratischen Bundeskanzler und einem freiheitlichen Finanzminister diskutiert werde. Dies sei die Wende. 30 Jahre SPÖ-Politik seien zu Ende.
109 Milliarden Defizit hat uns der Edlinger in den Rucksack gepackt. Wir werden 15 Milliarden davon durch eiserne Spaden einbringen. Ein Spaden, das wehtun wird. Und es tut mir leid, das ist das Sparen beim Staate selbst, bei den Subventionen, bei den Investitionen. Es geht nicht anders. Denn es ist unsozial, Schulden zu machen und die nachkommende Generation, die jungen Leute, die da oben sitzen, müssen sie zahlen und haben Angst um ihre Pensionen. Das werden wir nicht machen. Also 15 Milliarden durch eiserne Sparen, 20 Milliarden durch Verkäufe, 13 Milliarden dadurch, dass wir die Fonds, Familienlastenausgleich, Wasserwirtschaft, Insolvenzgeldsicherung etc., dass wir dort Überschüsse ins Budget überführen. Und 7 Milliarden Schilling, meine Damen und Herren, sind Steuern und Abgaben. Und das ist punktgenau, Herr Edlinger, gleich viel, wie Sie durch Steuer- und Abgabenerhöhungen den Bürger belastet hätten.
Von den Grünen sprach als Erstredner Alexander Van der Bellen.
Ich möchte gar nicht verschweigen, dass mir die Budgetrede in einzelnen Punkten gar nicht so übel gefallen hat. Zum Beispiel, wie der Finanzminister davon gesprochen hat, was tun Sie so, das habe ich mich immer noch bemüht, irgendwas Positives zu entdecken. Ja, warum soll ich das nicht auch beim Herrn Grasser tun? Im Gegensatz zu Ihnen, Herr Kohl, der Patriotismus im Eigenbau ständig neu definiert. Also positiv habe ich gefunden, dass der Finanzminister dort, wo nichts zu verschleiern ist, dann auch gar nicht so tut, nämlich Struktureffekte gibt es keine, einmal Maßnahmen überwiegen.
Van der Bellen sorgte dann für einen Lacher im Plenum, als er auf einen Fehler in der Budgetrede von Karl-Heinz Grasser hinwies, der offenbar trotz mehrfacher Kontrolle übersehen worden war.
Auf Seite 8, Seite 9 steht, Versicherte mit einer Beitragsdauer von 45 Jahren sollen weiterhin mit 55 bzw. 60 Jahren in Pension gehen können. Das heißt also, Frauen, die mit 55 Jahren in Pension gehen können, weiterhin vorzeitig, müssen 45 Jahre aufweisen. 55 minus 45 ist 10. 10 ist kein, also das wäre zumindest bewilligungspflichtig, in diesem Alter eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Also dass das bei allen Gegenlesern übersehen wird, das ist schon irgendwie eigenartig.
Grundsätzlich sei er aber der Meinung, dass das Budget vor allem die kleineren Einkommensbezieher belaste. Des Wirtschaftsprofessors Resümee.
Zukunft, Bildung, Forschung, Wissenschaft. In jeder Budgetrede hören wir, das müsste Priorität haben. Hat es jetzt Priorität? Ich glaube nein. Es ist jedenfalls nicht ersichtlich, Herr Kollege Kohl. Zweitens, die Wirkungen auf die Einkommensverteilung sind eindeutig negativ. Sorry. So ist es, das ist meine Meinung. Drittens, die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt können nur negativ sein, nach den Zahlen, die bis jetzt bekannt sind. Und viertens, das Defizit ist nicht unter Kontrolle, aber das wissen Sie selbst. Ich habe aber auch meine Zweifel, wie das im Jahre 2000 sein wird.
Als erstes Regierungsmitglied meldete sich in der Folge der Chef selbst zu Wort, Bundeskanzler Wolfgang Schüssel. Das Budget 2000 sei ein kleiner Schritt gewesen, aber der wichtigste am Beginn dieser neuen Regierung. In Richtung Opposition bemerkte der Kanzler dann,
eine schmerzlose Budgetsanierung gibt's nicht.
Über die weiteren Pläne der Regierung sagte der Kanzler,
wir werden das Ziel, das wir uns selber gesetzt haben, bis Mitte 2002, 100.000 zusätzliche Jobs im Rahmen der nationalen Beschäftigungspläne zu schaffen, schon Mitte dieses Jahres erreichen. Natürlich ist es jetzt nicht das Verdienst einer Regierung, die seit 6 Wochen im Amt ist. Aber es ist doch gut zu wissen, dass wir auf etwas Positivem aufbauen können. Und wir werden uns das nächste... Und wir werden uns das nächste Ziel setzen, dass wir bis etwa 2003 noch einmal 100.000 Arbeitsplätze mithilfe einer starken mittelständischen und industriellen Wirtschaft schaffen, damit wir für die kleinen Leute in Österreich erstklassige Einkommens- und Arbeitsbedingungen schaffen.